In wessen Schuld stehen wir mehr? In der Schuld der Russen, der Amerikaner, der Juden? Wer hat uns mehr befreit? Der GI oder die Rote Armee? Wessen Siegesdenkmäler sollen wir häufiger mit Blumen bekränzen? Vor wem sollen wir uns verneigen? Vor dem US-Imperium oder vor dem Russischen Reich? Servus Leute, liebe Grüße aus Niederösterreich, herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Ich bin gerade im Auto und fahre gerade eine längere Strecke zur ersten Klausur der Bürgerbewegung Die Österreicher in diesem Jahr. Ich möchte die Fahrzeit für eine Audioanalyse nutzen, wie ich ja versuche, die meiste Zeit meines Tages zu nutzen für politische Organisations- und Aufklärungsarbeit. Und die Audioanalyse hat sich hier als ein probates Mittel erwiesen mit mediokrer technischer Qualität im Rahmen von Monologen, so gut man das eben kann, beim Autofahren, je nach Verkehrslage, über verschiedenste Dinge zu sprechen. Und heute spreche ich wieder mal über den Putinismus und den Zelenskianismus, über Westextremismus und den Eurasianismus. Auch wenn es viele Leute nicht wahrhaben wollen und ich von verschiedensten Seiten, nämlich ich sage mal den radikalen Flügeln aus beiden Lagern, durchaus gerne kritisiert werde, habe ich eine streng neutrale, besser gesagt ethnozentrische, europazentrische Perspektive auf den Ukraine-Krieg, beziehungsweise ich versuche die über emotionale Auf- und Abs, die dann halt kommen, wenn man eine Gay-Pride-Parade im befreiten Kharkov sieht oder wenn man Sowjetsoldaten sieht, die überall Kommunistenfahnen hissen, dann habe ich halt emotionale Ausschläge in die eine oder andere Richtung. Das ist, glaube ich, natürlich und normal. Aber ich versuche dennoch eine neutrale, also eigenständige, pro Mitteleuropa, Österreich, Deutschland, Schweiz, pro europäische Ordnungsposition zu vertreten. Und aus der heraus möchte ich einen sehr problematischen Trend kritisieren, der in der deutschen Rechten leider auch um sich greift. Der Deutsche ist konditioniert als ein Speichellecker, als ein hündischer, von Schuld und Selbsthass zerfressener Dienstbote. Das ist der Nachkriegsdeutsche, das ist der neue deutsche Volkscharakter, den man durch eine sehr perfide Umerziehung, die sehr rasch zum Selbstläufer wurde, in Deutschland implementiert hat. Und viele, Sklavenmentalität lässt grüßen, die einem Herrn entlaufen sind, suchen sich sofort einen anderen Herrn, die sich aus einem Schuldkult gelöst haben, weil sie merken, dass irgendwie dieser Schuldkult, auch wenn er unangenehm war, doch etwas war, so eine Art identitäre Stütze, wie so ein Gehäuse, ein Muschelgehäuse für den Krebs, versuchen dann ihren verwundbaren, nackten Leib in eine andere Muschel hineinzubuxieren, sprich sich ein anderes Objekt für ihren Selbsthass, Schuldkult und ihre Wiedergutmachung zu suchen. Wenn also Leute, die völlig zu Recht die Panzerlieferungen kritisieren, sagen, schon wieder rollen deutsche Panzer gen Osten und der Russe hat uns verziehen für die Millionen, die wir umgebracht haben, wir sind so schuldig und wir haben Russland überfallen. Der Russe hat uns freigegeben und so danken wir es ihm. Leute, die dieses absurde und auch historisch völlig falsche Narrativ vertreten, flüchten sich nur von einem Schuldkult in den anderen und sind um wenige eigentlich um nichts besser als die Liberalkonservativen, die dauernd sagen, dass wir den Amerikanern dankbar sein müssen, die den D-Day feiern müssen, dass Amerika die großartigste Demokratie überhaupt uns befreit, uns zur Demokratie erzogen hat, etc. pp. Sowohl die Alliierten mit ihren Flächenbombardements als auch die Rote Armee mit ihrem Wüten nach dem Zweiten Weltkrieg hat brutale Spuren hinterlassen in unserem Land. Und unsere Vorfahren, das noch nicht lange zurück, würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie heute diese Form von Unterwerfung sehen würden. Selbstverständlich, aus einer objektiven Betrachtungsweise, wurde auch von unseren Vorfahren sehr viel Leid und Schmerz angerichtet in anderen Ländern. Das ist völlig klar und völlig richtig. Und ich verstehe es völlig und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn die amerikanischen Veteranen auf ihren Friedhöfen ihre Toten gedenken und ihre Position vertreten. Ich verstehe völlig, dass die Russen jetzt in Wolgo, Stalingrad ihre Gedenken abhalten, dass sie den Marsch der Legion der Toten haben und den Zweiten Weltkrieg als einen siegreichen Abwehrkampf feiern in ihrer Perspektive. Was aber zu kritisieren ist, dass wir die Perspektive der Kriegssieger und Feindparteien im letzten Krieg übernehmen. Das ist nicht gesund, das ist geisteskrank. Und letztlich ist es auch etwas, wo zu Recht jeder andere den Respekt vor uns verliert. Ich hätte keinen Respekt vor einem Russen, ja, der sich zu 100% auf die Seite der Achsenmächte stellt und heute noch sagt, es war großartig, dass Russland, dass in Russland einmarschiert wurde und dann sich herumreichen lässt in der deutschen Rechten und da herumreist, ja, und überall den Quotenrussen gibt, der sich bedankt für die Operation Barbarossa. Klar, nimmt man so etwas an, ja, man liebt den Verrat, aber man liebt halt nicht den Verräter, hat auch vor dieser Person keinen Respekt. Es besteht also eine große Gefahr, dass Teile der deutschen Rechten, die vor allem in diesem Schuldkult hängen, im Universalismus drin hängen, also die problematische Moral, die ihnen anerzogen wurde, nie überwunden haben, vom Westextremismus und vom Abfeiern der alliierten Amerikaner und des amerikanischen Modells kippen in einen, ja, in eine Form der Russophilie. Man muss sich auch klar unterscheiden. Man kann Russland als eine geopolitische Entität, als in einigen Teilen noch vormodernes Imperium betrachten und analysieren. Man kann auf einer höheren geopolitischen Ebene, wenn man eine multipolare Welt bevorzugt, auch darüber nachdenken, ob es gut ist für die Multipolarität, wenn es ein starkes und ein selbstständiges Russland gibt. Andere Stimmen wiederum kritisieren Russland, weil es gerade so ein derartig multiethnisches Imperium ist. Ich kann diese Haltung verstehen, aber ich betrachte sie mittlerweile auch sehr, sehr kritisch. Greg Johnson zum Beispiel hat in einer Debatte mit Mark Collette so eine Art White Nationalism, Nationalstaats, Souveränismus vertreten und dafür plädiert, dass Russland eben als Imperium zerschlagen wird in die ethnisch begründeten kleinen Nationalstaaten. Das einzige Manko daran ist, wenn das geschehen würde und man mit dem Diktum des Selbstbestimmungsrechts der Völker das russische Imperium derart auflösen würde, würde Russland als Staatlichkeit zerfallen, würde Moskau aus Wasserkopf und Zentrum eines nicht mehr bestehenden Imperiums und die ganze Region ökonomisch und strukturell in sich zusammenbrechen. Es entstünde ein chaotisches Niemandsland, das dann zur Spielwiese würde für alle anderen derzeitigen Mächte. Es gibt kein Machtvakuum auf der Erde, wo ein Machtzentrum keine Grenze mehr halten kann und andere raushalten kann, strömen automatisch andere, zuerst wirtschaftliche und irgendwann auch militärische Interessen hinein. Sprich, wenn dieser Machtblock zerfällt und ich glaube, dass er im Moment eben nur multiethnisch haltbar ist, dann würde das einfach eine Stärkung von China und Amerika bedeuten, die sich dann die Reste und die Brocken dieses zerfallenden Imperiums einfach genüsslich einverleiben würden. Und Europa kommt bei mir ganz bewusst nicht als Akteur in der Spiele vor, weil Europa im Moment leider kein geopolitischer Akteur ist. Aber, jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Eine Zusammenarbeit und eine Handelsbasis zwischen Deutschland und Russland oder zwischen Mittel- und Westeuropa und Russland ist natürlich wünschenswert. Das heißt aber nicht, dass beide Regionen und Bereiche automatisch immer dieselben Interessen haben, dass der Russe unser Bestes im Sinn hat und für uns kämpft und nur unser Bestes will. Das ist eine, meiner Meinung nach, genauso absurde Haltung, wie sie bei Westextremisten und Liberalen auftritt, die sagen, ja, die Amerikaner haben ja nur Frieden, Freiheit und Demokratie im Sinne und sie kämpfen für das Menschenrecht und überall haben die Amerikaner interveniert für Fortschritt und für Individualismus und unser bester Verbündeter und Partner, die am besten funktionierende, älteste Demokratie der Weltgeschichte, die muss uns hier helfen. Das ist genau dieselbe Haltung, nur auf einen anderen geschichtlichen Akteur bezogen. Es ist mir also wichtig, und ich will diese Audioanalyse auch nicht wie einen Strudelteig auswalken, indem ich mich hier repetitiv wiederhole, es ist wichtig, dass wir eine neutrale Position behalten, dass wir in jedem Moment immer wieder überlegen, ist das gut für uns? Ist das richtig für unser Interesse? Und klar erkennen, dass unser Interesse nicht identisch ist mit dem Moskaus und Russlands oder mit dem der Vereinigten Staaten von Amerika. Und wenn wir auf Seite der Ukraine und der westlichen Allianz Dinge kritisieren, die da auftreten und die zu kritisieren sind, dann müssen wir aber genauso Dinge kritisieren, die wir auf der russischen Seite sehen und dürfen nicht davor die Augen verschließen, den russischen Staat vielleicht glorifizieren als etwas, das er nicht ist. Oder wenn wir zum Beispiel jetzt Videos sehen von den tschetschenischen Gotteskriegern, die da Inshallah Aufrufe machen, dann ist das auch nach wie vor etwas, das zu kritisieren ist. Und ich kritisiere auch den Stalin- und Sowjetkult, weil ich genauso wenig ein Fan des Bolschewismus bin, wie ich ein Fan des westlichen Liberalismus bin. Mir ist natürlich klar, dass dieser Kommunismus und Bolschewismus in Russland eher etwas, ja, einen musealen, fast schon fetisch Charakter hat. Dennoch bin ich kein Freund davon und ich bin nach wie vor der Ansicht, dass, wie auch Martin Heidegger gesagt hat, dass sich Europa befindet in einer Zange zwischen zwei Materialismen, nämlich eben dem Bolschewismus und dem Liberalismus. Dass Russland und dass in Russland mittlerweile auch ein Schwenk der Staatsideologie von einem Kommunismus und Bolschewismus hin zu einem russischen Nationalismus, einem imperialen Gedanken stattgefunden hat, dass, wie viele Beobachter behaupten, für Putin Iljin viel wichtiger ist als Lenin. Das ist durchaus bedenkenswert. Vielleicht werde ich mal zu ihm, also zu diesem Iljin, eine eigene Audioanalyse gestalten. Aber da, wo eben genau solche bolschewistischen Tendenzen auftreten, selbst wenn es nur eine Propaganda ist, um heute Kummern in Russland zu Frieden zu stellen, ist sie aufzuzeigen und zu kritisieren. Und genau das werde ich weiterhin machen und mir ist relativ gleich, wenn ich dann von verschiedenen Seiten kritisiert werde. Ich will mich nicht so darstellen, als ja, ich bin die Mitte und Extremisten von beiden Seiten kritisieren mich, also habe ich alles richtig gemacht. Das ist natürlich eine ziemlich peinliche Haltung, aber ich versuche tatsächlich hier auch immer wieder selbstkritisch neu meine eigene Position zu reflektieren und mir zu überlegen, lasse ich mich da hineinsteigern? Übernehme ich da jetzt die Propaganda einer Seite? Blende ich negative Dinge aus? Ja? Und da ich natürlich eine Tendenz gegen die Seite habe, auf der die Amerikaner kämpfen, versuche ich hier auch immer wieder doppelt kritisch zu sein. Also gehe auch durchaus auf die kritischen Kommentare ein und bin auch sehr dankbar, wenn sie zivil höflich formuliert werden, wenn kritische Kommentare unter meinen Videos hinterlassen werden. Jetzt aber, damit will ich die Audioanalyse beenden, muss ich dennoch noch einmal klar auf die geopolitische Realität zu sprechen kommen. Und ich habe da auch immer Debatten geführt, jetzt mit so Rechten, teils Altrechten, die Putin und Russland kritisch sind und bringen Argumente über Russland, die durchaus auch stimmig sind. Als weißer und westeuropäischer Russe befindest du dich in dem Imperium auf eine gewisse Art und Weise in einem Völkerkerker, wenn du dann demografische Veränderungen ansprichst, die Bevölkerungsexplosion asiatischer und islamischer Regionen, deren Masseneinwanderung nach Russland, da kann es rasch passieren, dass du verfolgt wirst. Ähnlich wie zum Beispiel im Habsburgerreich auch Nationalisten und Nationalismen unterdrückt wurden. Nicht, weil diese Imperien Multikulti wollten und einen großen Schmelztiegel, sondern weil sie darauf angewiesen waren, dass kein Bürgerkrieg entsteht zwischen denen von innen beherrschten Völkern. Wie auch Kaiser Franz Josef schrieb, an meine Völker. Genauso richtet sich Putin immer an seine Völker, versucht auch ständig zu inkludieren, ethnische Minderheiten. Ja, ist auch verständlich, macht pragmatisch, denn wenn sie das nicht machen, die Russen, dann kann es sehr rasch sein, dass die für sie demografisch und auch geopolitisch ganz entscheidenden, nicht weißen russischen Regionen abspenstig werden. Die dortigen Unabhängigkeitsbewegungen warten natürlich nur auf eine Stärkung eines weißen russischen Nationalismus, was dann zum Zerfall des Imperiums führen würde, was wiederum, das ist zumindest meine Einschätzung, auch im jetzigen Moment dazu führen würde, dass der Westen, der liberale Westen und China sich das Ganze einverleiben würden und die Welt weniger multipolar würde. Das ist eine jetzige Interpretation, das kann in Zukunft natürlich auch anders gesehen werden und ich will jetzt auch keine langen geschichtsphilosophischen Analysen betreiben. De facto aber gibt es so etwas wie raumfremde Mächte. Und Carl Schmitt hat einmal ein wichtiges Diktum aufgestellt, nämlich ein Interventionsverbot für raumfremde Mächte als eine Grundlage einer, ich würde sagen, multipolaren Welt, auch wenn Schmitt diesen Begriff nicht in dieser Form verwendet hat. Das bedeutet, es gibt Großräume. In diesen Großräumen gibt es regionale Hegemonen, die haben Grenzgebiete, die versuchen Pufferzonen zu schaffen. Wenn es dort Konflikte und Kriege gibt, dann sollen die auch möglichst regional von diesen Leuten gelöst werden. Wenn aber eine raumfremde Macht interveniert, eingreift, Truppen schickt, unterstützt und finanziert, dann ist sie automatisch ein Faktor der Unordnung, der Disbalance und von allen Leuten in diesem Großraum auch als ein feindlicher, negativer und kritischer Agent zu betrachten. Es gibt ein altes irisches Sprichwort, das sagt, wenn du zwei Iren streiten siehst, dann wurde einer von ihnen gestern von einem Engländer besucht. Und tatsächlich kann, und zwar nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie nicht da sind, das Interesse der Amerikaner nicht das Interesse der West- und Zentraleuropäer sein und auch nicht das Interesse der Russen sein. Ich habe bereits klar gesagt, das Interesse der Russen ist nicht unser Interesse. Sie haben ihr eigenes Interesse, wir haben unser Interesse. Aber unsere Interessen sind sich logischerweise näher als das amerikanische Interesse. Ganz einfach, weil sie eine völlig andere Geografie haben, ganz weit weg liegen und auch ihre eigenen Probleme haben. Nehmen wir ganz simple Beispiele. Ein Atomunfall in Tschernobyl liegt nicht im Interesse der Westeuropäer und der Russen. Es stellt für sie eine große Katastrophe dar. Für die Amerikaner stellt es eine milde Katastrophe dar. Aus humanistischen, moralischen, umwelttechnischen Prinzipien wollen sie das nicht, aber sie sind nicht direkt und unmittelbar betroffen davon. Wenn also die Amerikaner die Wahl hätten zwischen entweder es gibt einen Atomunfall in Tschernobyl, ja, oder wir müssen unser Atomprogramm zurückschrauben, weil wir zum Beispiel wichtiges Uran wegkaufen am Markt. Ein völliges Gedankenexperiment. Und wenn wir das wegkaufen, dann gibt es da in den alten und schlecht funktionierenden Reaktoren in Zentraleuropa einen atomare Unfälle oder die Wahrscheinlichkeit steigt um 30%. Wenn wir aber das nicht kaufen, ja, und das denen überlassen, dann gerät unser Atomprogramm ins Hintertreffen. Würden die Amerikaner natürlich aus eigener Sicht, ganz logisch, und die Chinesen würden es genauso machen, sagen, ja, da ist uns unsere eigene Verteidigungspolitik wichtiger und sollen sich um ihre Reaktoren selber kümmern. Aber sowohl Westeuropäer, Mitteleuropäer als auch Russen, wenn sie vor dasselbe Dilemma gestellt würden, würden sagen, nein, also da stecken wir unser Atomprogramm ein bisschen zurück, denn ein atomarer Un- und Zwischenfall wäre hier höchst problematisch. Also das unterstelle ich jetzt einmal. Ja. Es geht aber gar nicht so sehr um die konkrete Entscheidungsfindung, es geht darum, dass sie geografisch anders ist für die Russen und für die Europäer und dass die Russen und Europäer, egal welche Religionen, reiche politischen Strömungen es gibt, durch die Macht der Geografie aneinander gekettet sind, weil die nordeuropäische Ebene einfach nicht verschwinden wird, mutmaßlich außer es schlagen Meteoriten ein, in den nächsten Jahrhunderten und wahrscheinlich auch Jahrtausenden. Und deshalb muss man irgendwie ein Auskommen miteinander finden. Man braucht eine Demarkationslinie. Es kann und wird auch weitere Konflikte geben. Wenn eine Seite maximal geschwächt wird, wird die andere das ausnutzen, um in Satellitenstaaten und typischen Konfliktzonen, der Balkan kommt uns in den Sinn, ihren Einfluss zu erhöhen und auszuweiten. Und wenn die Politik und die Wirtschaft hier nicht ausreicht, kann es sicher auch zu kriegerischen Spannungen kommen. Das gab es immer schon. Leute, die sagen, ja, Deutschland und Russland, ewige Freundschaft, die unterschlagen halt, dass es hier auch immer schon kriegerische Auseinandersetzungen gab, logischerweise. Aber entscheidend ist, dass man hier eine Balance und eine Ordnung finden muss in diesem Großraum, der auch einen wirtschaftlichen Leistungsraum darstellt. Mit den Amerikanern ist das nicht der Fall und die Amerikaner können notwendig nicht dasselbe Interesse haben wie wir. Und wenn man sagt, nein, die Amerikaner sind aber so moralisch, dass dieser geografische Unterschied, den sie haben und diese Ferne, die sie haben im Vergleich zu Russland, dass das aufgewogen wird durch ihre hohe Moral und ihren hohen liberalistischen Freiheitsethos, ja, und der Kampf für das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine und den American Way of Life and the Pursuit of Happiness, den sie in Europa auch umsetzen wollen. Also wenn man so verblendet und ist und glaubt, dass das Interventionsverbot für raumfremde Mächte in diesem Fall nicht greift in seinen Hintergrundüberlegungen, weil die Amerikaner so nett sind, dann ehrlich gesagt, habe ich auch nichts mehr zu sagen, dann ist man nämlich ein Vollidiot. Tut mir sehr leid, aber wer so denkt, mit dem braucht man nicht mehr wirklich diskutieren. Er ist ähnlich doof wie jemand, der halt jetzt in so einem Russenschuldkult hineinkippt und glaubt, dass Putin und die Russen uns befreien werden. Das werden sie nicht tun, aber aus einer völlig objektiven, neutralen, geopolitischen Perspektive sind die Russen im Unterschied zu den Amerikanern auf den gesamten eurosibirischen Großraum bezogen keine raumfremde Macht. Und aus einer weiteren, noch größeren Perspektive wäre es für eine multipolare Welt ein Nachteil, wenn Russland zerfallen würde. Ob man diese multipolare Welt will, das ist wiederum eine andere Frage. Es kann durchaus Rechte geben, wie zum Beispiel die polnischen Rechte, die sagen, nein, wir richten uns hundertprozentig ein in der amerikanischen Weltordnung. Wir setzen darauf, dass Amerika China und Russland beseitigen wird und dass wir jetzt im amerikanischen Jahrhundert, wenn nicht den amerikanischen Jahrhunderten, leben werden. Und wir knüpfen das Überleben unserer Identität und unserer Kultur an die Vereinigten Staaten von Amerika. Japan wählt einen ähnlichen Weg, ist eine vertretbare Haltung. Ich persönlich vertrete sie nicht und ich hoffe auf das Entstehen einer multipolaren Welt, in der Deutschland durch eine geopolitische Schaukelpolitik und damit auch Europa langsam aber sicher in Richtung strategische Autonomie und energiepolitische Autonomie geraten kann. Soweit zum Thema. Ich hoffe, diese Überlegungen waren für euch interessant und ich fand es einfach wieder mal angebracht, gerade weil der Krieg sich jetzt wieder verschärft, eine derartige kritische Kurskorrektur einzufügen. Und ich appelliere bitte an alle Leute, an alle Rechten, kippt nicht von einem Schuldkult und von einer Anbiederung an eine fremde Befreiungsmacht in die nächste. Arbeitet eure eigene Schuldkultneurose auf. Blickt der Tatsache unserer Vergangenheit mit ihren guten und schlechten Seiten ins Gesicht, aber übernehmt nicht ein Siegernarrativ. Ganz egal, ob es aus dem Osten oder aus dem Westen kommt.